Der Entschluss zur Freude am Herrn. Die Textgrundlage seiner Predigt ist der Text aus dem Buch Habakuk, Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Aus dem Buch Habakuk, Kapitel 3, die Verse 1 bis 19. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen und mitlesen. Habakuk im Alten Testament, kleiner Prophet, Kapitel 3, die Verse 1 bis 19. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die ist wortgetreu, aber hat zum Beispiel den Namen Herr, der oft in der Lutherbibel so wiedergegeben ist, mit Jahwe belassen. Einfach nicht, dass ihr euch da beirren lässt. Statt Herr werde ich Jahwe lesen. Es ist ein Gebet des Propheten in Zeiten zunehmender Gottlosigkeit und Anfeindungen. Wir hören Gottes Wort. Ein Gebet des Propheten Habakuk auf Shigionot. Shigionot bedeutet, weist hin auf die Bewegtheit der Melodie oder die Heftigkeit der Klage in dem Gebet. Jahwe, ich habe deine Botschaft bekommen. Was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren. Mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Parangebirge. Seine Hoheit überstrahlt den Himmel. Sein Ruhm erfüllt die Erde. Ein Glanz entsteht wie Sonnenlicht, Strahlen gehen von ihm aus. Darin verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her zieht die Pest, die Seuche folgt ihm nach. Tritt er auf, dann bebt die Erde. Blickt er hin, dann zittern die Völker. Da bersten die ewigen Berge, versinken die uralten Hügel. So schreitet er seit jeher dahin. Niedergedrückt vor drohendem Unheil erzittern die Hütten in Kuschan und in Midian die Decken der Zelte. Ist dein Zorn gegen die Flüsse und Ströme entbrannt, Jahwe? Richtet sich dein Grimm gegen das Meer, das du heranstürmst auf deinen Pferden und deinen siegreichen Wagen? Deinen Bogen machtest du frei, deine Pfeile sind von Drohworten begleitet. Du spaltest die Erde, Ströme brechen hervor. Bei deinem Anblick beben die Berge, tosender Regen prasselt hernieder. Die Urflut brüllt auf, ihre Wogen türmen sich. Sonne und Mond verstecken sich im Haus, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und dein blitzender Speer glänzt. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerstampfst du die Völker. Du ziehst aus, um dein Volk zu retten, um deinem Gesalbten zu helfen. Vom Haus des Gottlosen zerschmetterst du den First, entblößt es bis auf den Grund. Du durchbohrst ihn mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf. Seine Anführer rannten davon. Sie wollten mich im Übermut zerstreuen, den Elenden im Versteck verschlingen. Du stampftest mit deinen Pferden ins Meer, durch die Brandung gewaltiger Wasser. Ich zitterte am ganzen Leib, als ich es hörte. Ich vernahm den Lärm und schrie. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Nun warte ich auf den Tag der Bedrängnis für das Volk, das jetzt gegen uns zieht. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht, aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, will mich freuen über den Gott meines Heils. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Soweit Gottes Wort.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Es ist für unsere Herzen besser als die süßeste Speise. Es ist wie Honig und Honigseim. Du gibst uns in deinem Wort Balsam, der unsere von der Sünde gekennzeichneten Seelen heilen kann. Du gibst uns Unterweisung, die unsere Füße auf den sicheren Weg der Gerechtigkeit führt. Und du zeigst uns den Erlöser auf eine Weise, die ihn verherrlicht und uns zu ihm führt. So öffne uns heute Morgen die Augen durch deinen Heiligen Geist, damit wir wunderbare Dinge in deinem Wort sehen können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir stehen am Ende eines Jahres oder am Beginn eines neuen Jahres und die Verse, vor allem die Verse 17 bis 19 aus diesem dritten Kapitel des Buches Habakuk, haben mich bewegt und herausgefordert, sodass ich gerne das als Textgrundlage für diese Betrachtung, für diese Predigt genommen habe. Nun, Habakuk ist einer von den kürzeren Propheten, von den sogenannten Zwölfen, den sogenannten kleinen Propheten. Er wird nur durch Obadiah, Nahum und Haggai noch übertroffen in der Kürze der prophetischen Botschaft. Es sind drei Kapitel, aber diese drei Kapitel sind besonders und sie sind ungewohnt, wenn man sie mit den anderen kleinen Propheten vergleicht. Der Prophet spricht in diesen drei Kapiteln nicht ein einziges Mal zum Volk Gottes, was ja eigentlich die Aufgabe eines Propheten wäre, sondern er ist in einer Diskussion mit dem Herrn, mit dem Gott, mit seinem Gott und bewegt diese für ihn dringende Frage, warum Gott nicht endlich doch eingreift aufgrund der vielen Sünde des Volkes. Gott gibt ihm Antwort und das führt letztlich zu diesem Gebet im dritten Kapitel. Wir sehen das in Vers 1 von Kapitel 3, da heißt es, ein Gebet des Propheten Habakuk. Und ganz zum Schluss, was Stefan uns unterschlagen hat, ist diese kleine Beimerkung noch ganz am Ende des Buches zum Vorsingen mit Saiteninstrument. Also theoretisch könnte ich heute Morgen mit Fug und Recht euch dieses Lied vorsingen. Mit dem Saiteninstrument der Gitarre komme ich ja soweit ganz gut zurecht. Aber wir wollen natürlich uns mit diesem Text genauer beschäftigen. Das dritte Kapitel, das wir gehört haben, ist ein bewegendes Kapitel. Ein ungewohntes Kapitel, ein beunruhigendes Kapitel, wo der Prophet nochmals über die Antwort Gottes nachdenkt, die er in Kapitel 2 bekommen hat, die ihn erschrocken hat. Und er kommt dann in Vers 16 zu diesem Schluss, als ich das hörte, was Gott ihm direkt geantwortet hat, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. O, dass ich Ruhe finden möchte am Tage der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Angst. Das ist eine dichterisch brillante Beschreibung der Angst, der Befürchtung, des Unwohlseins des Propheten angesichts dessen, was vielleicht oder ganz sicher kommen wird, ganz sicher in diesem Kontext damals, wo das Volk viele Jahrhunderte in die Irre gegangen ist und nun, wie es scheint, so gerichtsreif geworden ist, sodass Gott in dieser heftigen Art und Weise, wie das nun in dieser dichterischen Sprache beschrieben ist, eingreifen muss. Aber zum Glück endet dieses Kapitel oder das Buch nicht nur mit dem Bekenntnis und der Trauer, der Frustriertheit über die Schwachheit, über die Angst, über das, was sich drohend hier aufzubauen scheint. Nein, es endet eigentlich überraschenderweise mit Jubel, mit Freude. Deshalb wollen wir durch diese drei Verse gehen und sie uns etwas genauer anschauen. Vers 17, wir lesen nochmal diesen Vers 17. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven die Kornfelder keine Frucht, aus dem Pferd sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Das ist die konkrete Situation, die konkreten Umstände unseres Propheten hier. Habakkuk sagt eigentlich damit, so wie es aussieht, werde ich sehr wahrscheinlich alles verlieren. Und das drückt er in dieser dichterischen Sprache aus. Er erwähnt den Feigenbaum, die Frucht davon, er erwähnt den Weinstock ohne Ertrag, den Ölbaum. Dinge, man könnte sagen, die eher zu den herausragenden Früchten und Bepflanzungen gehören, die Israel als das verheißene Land ausgezeichnet haben. Wir finden diese drei Begriffe auch im 5. Buch Mose, wo das als Verheißung dem Volk gegeben wurde, dass in dem Land, in das sie kommen, es eben Feigenbäume geben wird, wo dann jeder, wie es in manchem prophetischen Buch heißt, sie unter ihrem Feigenbaum wie sitzen werden, sich freuen werden, sich laben werden an den Früchten, von dem Wein trinken und ihr Haupt mit Öl gesalbt sein wird. Dann geht es aber weiter, er erwähnt Kornfelder ohne Frucht, leere Stallungen, weder Schafe noch Rinder. Da geht es mehr um die wirklich essentiellen Dinge des Lebens, die das Überleben überhaupt absichern. Und er zieht hier eine düstere Spur, könnte man sagen. Nichts von dem wird mehr da sein. Kein Feigenkuchen mehr, kein Wein, kein Öl, um die Speisen zu würzen. Kein Weizen, kein Getreide, kein Milch, kein Fleisch, keine Wolle, kein Fell. Bald wird das vielleicht aus seiner Perspektive gar nicht mehr vorhanden sein. Und das erinnert an die Aussage in Hosea Kapitel 2, Vers 12, wo Gott sagt, ich, Gott, mache all ihren Freuden ein Ende. Ich, Gott, mache all ihren, dem Volk Gottes damals, alle Freuden ein Ende. Warum? Nun, weil dieses Volk reif zum Gericht war und das in gerechter Weise. Denn wie viel hundert Jahre hat Gott zugewartet, dass das Volk sich zu ihm kehre und in seinen Geboten wandle, die er ihnen gegeben hat, um dort in dem Lande ein Segen für sich und für andere, letztlich für die ganze Welt, zu sein. Aber nun scheint ein Punkt, das wissen wir aus der Geschichte Israels, erreicht zu sein, wo die Assyrer schon drohend näher kommen. Das ist genau der Kontext, in den nun Habakkuk diese Verse hineinspricht. Wie würde das wohl in unseren Umständen, in unserer Zeit tönen? Was würde Habakkuk heute sagen? Er würde sagen, wahrscheinlich wird irgendwann mein Gehalt versiegen. Wahrscheinlich wird irgendwann die Firma, in der ich arbeite, bankrott gehen, kaputt gehen. Wahrscheinlich wird die Arbeitslosenversicherung nicht mehr funktionieren können. Wahrscheinlich werde ich vielleicht durch Krankheit oder wie auch immer nicht mehr arbeiten können. Vielleicht bricht all das weg, worauf ich mich so in meinem Leben verlasse oder das in meinem Leben so zurechtgerückt habe, damit ich hier gut leben kann. Oder vielleicht müssten wir das so formulieren. Vielleicht werde ich meine Träume doch nicht realisieren können, die ich für mein Leben so habe. Vielleicht habe ich Probleme in manchen Bereichen meines Lebens. An meinem Arbeitsplatz, in meiner Ehe, in meiner Familie, wer weiß. Vielleicht habe ich einen Job, den ich gar nicht möchte. Vielleicht merke ich, wie mir meine Kinder mehr und mehr entgleiten und sie nicht den Weg mit dem Herrn gehen. Vielleicht erlebe ich selber geistliche Dürre und Trockenheit. Es ist so, als wollte Habakkuk uns sagen, auch in unsere Zeit, in unsere Umstände hinein, die vielleicht nicht direkt vergleichbar sind mit den seinen, aber doch auch. Es kann sein, dass sich alle Umstände, in denen wir uns bewegen und leben, plötzlich verändern oder ganz sicher verändern werden, je näher auch oder je weiter die prophetische Uhr in dieser Erde tickt. Und wer hätte vor einiger Zeit das absehen können, was nun in den letzten 3, 4 Jahren passiert ist. Solche Veränderungen, die alles Bisherige wie in Frage stellen. Und dann achten wir nochmal auf die Begriffe, die Habakuk verwendet. Er redet von Feigenbaum, von Weinstock, von Ölbaum. Dinge, die so symbolträchtige, geladene Begriffe sind im Alten und im Neuen Testament. In gewisser Hinsicht können wir sagen, dass der Feigenbaum, den er hier erwähnt, ein Bildnis, ein Gleichnis auf das Volk Gottes ist. Das sehen wir in Hosea 9, Vers 10, wo es heißt, wie die erste Frucht am jungen Feigenbaum, so sah Gott, ich, eure Väter. Wie ein Feigenbaum in seiner Frucht. Oder der Wein, auch ein vielfältiges Bild, aber auch ein Bild auf, der Weinstock besser gesagt, ein Bild auf das Volk Gottes wieder. Psalm 80, Verse 9 bis 10. Einem Weinstock grubst du in Ägypten aus, berichtet dort der Psalmist, vertriebst ganze Völker und pflanztest ihn ein. Für ihn hast du den Boden freigemacht. Er schlug Wurzeln und füllte das Land. Hier reflektiert der Psalmist über den Weinstock, den Gott aus Ägypten ausgegraben hat, das Volk, das er aus Ägypten geführt hat und in das Land hineingesetzt hat. Und dann noch der Ölbaum, wieder auch in gewisser Weise auch ein Bild für das Volk Gottes. Jeremia 11, Vers 16. Einen üppig grünenden Ölbaum mit schön gewachsenen Früchten nannte der Herr dich einmal, muss dort der Prophet eingestehen. Ein üppig grünender Ölbaum mit schön gewachsenen Früchten. Und was für ein trauriges Bild zeichnet er hier. Der Feigenbaum fruchtleer, der Weinstock ohne Trauben, der Ölbaum ein Bild des Jammers. Fruchtlos und leer. Und das ist oftmals auch, doch, das kommt uns doch oft auch, wenn wir an unsere Zeit und vielleicht auch unser kleines Leben denken, nicht ganz unbekannt vor. Auch das jetzige Volk Gottes, wenn wir dort hineinschauen, was sich hier abgespielt hat durch die Jahrhunderte hindurch, dann ist doch das irgendwie ähnlich. Nicht mehr der in der ersten Frucht stehende Feigenbaum, nicht mehr der mit Trauben behangene Weinstock, der seine Frucht bringt, nicht mehr der Ölbaum mit den schön gewachsenen Früchten, die so gut schmecken. Nein, fruchtleer und kahl. Und eigentlich sagt Habakuk hier in diesem 17. Vers, es schaut so aus, es wird so sein, dass all das, was Gott an guten Gaben gegeben hat, einmal nicht mehr da sein wird, verschwinden wird. Nun, wie geht Habakuk mit dieser Situation um? Wie reagiert er auf diese Situation? Wie kommt er mit dem zurecht? Was bewegt ihn? Was hat diese Verse bisher geprägt, gekennzeichnet? Und wie macht er nun weiter? Das sehen wir in Vers 18. Vers 18 heißt es, dennoch will ich jubeln über den Herrn, will mich freuen über den Gott meines Heils. Dennoch will ich jubeln über den Herrn, über Yahweh, will mich freuen über den Gott meines Heils. Was ist das für ein scharfer Kontrast zwischen Vers 17 und Vers 18? Der Theologe Professor Palmer Robertson, den ich sehr schätze, schreibt in seiner Auslegung, dass es keinen, für ihn keinen schärferen Kontrast gibt, als das, was zwischen Vers 17 und Vers 18 steht. Und ich hoffe, dass wir auch in unserer Wahrnehmung noch nicht so abgestumpft sind, dass wir diese Spannung, diese Schärfe des Kontrastes nicht mehr wahrnehmen. Sondern immer wieder, vielleicht wie ich, neu überrascht sind, wenn wir Vers 17 lesen, uns das vor Augen stellen, diese drei eindrücklichen Bilder, diese mehreren Bilder, die ihr hier bringt, von Fruchtleer, von leeren Stellen, von kahlen Bäumen und so weiter. Und dann diese Antwort, dennoch, dieses dennoch. Und Habakuk scheint realisiert zu haben, dass obwohl er Gottes Wege und Gottes Zeitpunkte, das sehen wir aus diesem ganzen Kapitel, aus diesem ganzen Buch eigentlich, Mühe hat, nicht versteht, in Frage stellt, bezweifelt, aber so bezweifelt er in keiner Weise, oder er lernt aus dem heraus, was Gott ihm antwortet, seine Weisheit, Gottes Weisheit, seine Liebe, Gottes Liebe und seine Vertrauenswürdigkeit, Gottes Vertrauenswürdigkeit nicht in Frage zu stellen. Er bestätigt das. Er sagt eben, wenn auch all das verloren geht, was sein kleines Leben, was mein und dein kleines Leben so ausmacht, wenn all das, was mir irgendwie doch in gewisser Hinsicht Halt und Stabilität gegeben hat, wie zerbröselt, zerfällt, desintegriert, vertraut er auf den Herrn. So schlicht und so einfach. Und dann, was verwendet er für Worte, um das auszudrücken? Er sagt diesen Vers dennoch, will ich jubeln. Ich will mich freuen über den Gott meines Heils. Zweimal bekundet er seinen Willen, seinen Entschluss, seine Entscheidung, seine Entschlossenheit. Ich will mich von all dem, was in den Versen davor steht, nicht niederdrücken lassen. Ich will mich in dem Herrn freuen. Ich will jubeln, heißt es buchstäblich. Dennoch will ich jubeln über dem Herrn. Dieses Wort jubeln ist ein starkes Wort im Hebräischen. Und eigentlich könnte man sagen, das ist, wenn jemand vor Freude auf und niederspringt. Das ist wie wenn jemand anfängt zu tanzen, wenn er an den Herrn denkt. Das ist nicht nur so diese leicht lächelnde Freude, gönnerhafte Freude, die wir hier und da an den Tag legen, wenn es uns etwas gefällt, sondern das ist diese überbändige, überschäumende Freude. Und eigentlich sollten wir hier unten nun anfangen, so auf diese Art und Weise zu jubeln. Ich weiß, das würde hier nicht gut ankommen, aber trotzdem nehmt diesen Gedanken mit, dass wir zumindest in unseren Herzen, es muss unser Herz fast verbersten. So drückt das Habakuk in diesem ersten Teil des 18. Verses aus. Er springt vor Freude, er triumphiert über seinen Gott, von dem er manches nicht versteht, wo er manches nicht einordnen kann, wo Fragen und Zweifel nach wie vor da sind, aber doch hält er an ihm fest. Und dann das Zweite, will mich freuen über den Gott des Heils. Auch dieses Wort Freude, freuen, wieder ein starkes Wort, ein anderes Wort wie dieses Jubeln. Und das Wort hat auch die Bedeutung, dass wie man sich im Kreise dreht, weil man sonst nicht weiß, wie man mit seiner Begeisterung und Freude zurechtkommt. Also wir sehen hier ein Springen und Hüpfen und ein sich Drehen wie in einem Art Reigen, um dieser Freude und diesem Jubeln, diesem Triumph, dieser Begeisterung über den Gott des Heils Ausdruck zu geben. Und jetzt verstehen wir vielleicht diesen scharfen Kontrast zwischen Vers 17 und Vers 18. Dort noch Fruchtleerigkeit, leere Stelle, nichts. Und hier mit diesem richtigen Perspektive, mit diesem Blick auf seinen Herrn, auf Yahweh, den Gott, der in Bündnistreue unverbrüchlich zu den Seinen stehen wird. Und zu dem Elohim, Yeshua, dieses Heil, den Gott seines Heils. Dem er sein Heil verdankt und indem er sich auch geborgen weiß, trotz all dem, was vielleicht bald oder ganz sicher damals auf ihn zugekommen ist. Das ist Freude am Herrn. Und das beschließt er. Das sagt er sich, das möchte er. Das ist Bekundung seines Willens zweimal. Das will ich tun. Das ist unser Thema. Die Entscheidung, die Entschlossenheit, mit gutem Grunde, mit jedem Grunde, mich meines Gottes, des Gottes meines Heils zu freuen. Ist das meine und deine Antwort auf vielleicht manche drohende Situation, die wir hier in dieser Welt haben, oder manche unangenehme Situation, die wir in unserem persönlichen Leben haben, oder in der Gemeinde haben, oder wo immer wir auch gefordert sind in unserem kleinen Leben hier auf dieser Erde? Wenn so Dinge passieren, wie sie jetzt passieren, wo man wirklich Angst bekommen könnte und fragen könnte, Moment, was gerät hier momentan alles an großen Konflikten, an staatlichen Gegebenheiten, an manchem, was man so beobachtet, was gerät hier nicht alles aus den Fugen? Und wie soll es weitergehen? Wie lange können wir unseren westlichen Standard noch halten? Aber ich will. Oder dennoch will ich. Auch wenn wir vielleicht unsere Träume und unsere Vorstellungen entschwinden sehen, wie wir gerne unser Leben gestaltet hätten und das schon gemacht hätten. Ist das deine und meine Entscheidung, so auf ihn zu blicken, so alles von ihm zu hoffen, zu wissen, dass er wirklich der Gott meines Heils ist, der, von dem keine einzige Verheißung gemisst werden wird, vermisst werden wird. Und das nicht in einer panischen oder ängstlichen Art und Furcht, auch nicht mit einem grimmigen Gesicht, jawohl, da muss es halt so sein, dann werden wir schon irgendwie da durchkommen. Nein, sondern mit diesem Jubel, mit dieser Freude, mit diesem Springen und Tanzen, buchstäblich, wie es hier uns Habakuk sagt. Mit dieser lebendigen, realen Erwartung und Hoffnung an den und in den Gott unserer Rettung, dass er gemäß seiner Bündnistreue, gemäß seiner Chesed-Liebe, von der wir es schon einige Male gehört haben, unverbrüchlich zu den Seinen stehen wird. Sie bewahren wird und sie segnen wird. Nun, Vers 19 gibt uns noch eine Begründung, wie Habakuk das, warum Habakuk das sagen könnte. Vers 19: Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen und lässt mich sicher die Berge und Höhen beschreiten. Das Einzige, was hier Habakuk uns sagt, ist, es gibt ein Denn. Es gibt eine Art Begründung, könnte man sagen, warum er nun angefangen hat, diese Zuversicht vielleicht morgen für morgen zu lernen. Wenn er morgens aufsteht und vielleicht die neuesten Nachrichten, er hat ja noch keinen YouTube-Channel, aber doch hört und merkt, oh, das Heer der Assyrer kommt immer näher. Sie sind schon über Ägypten oder wo auch immer und so weiter. Und er dann denkt, ja, nein, ich will mich an dem Herrn freuen. Ich will mich an ihm festhalten, denn der Herr ist meine Kraft. Jegliche Kraft, jegliche Energie, jegliche Dynamik in meinem Leben mit ihm kommt von ihm. Muss von ihm kommen, wird von ihm kommen, ist da. Denn der Herr ist meine Kraft. Wie sonst könnte er in diesen Triumph ausbrechen? Und was zeigt das über seine Gotteserkenntnis, die er trotz seiner Zweifel und Fragen, die sich ja durch diese ersten zwei Kapitel in diesem Buch durchziehen, doch hat und merkt, nein, Gott, so wie er auch schildert in dieser dichterischen Sprache von Vers 2 und 3 an, Gott ist ein Gott der Kraft, der Stärke und er ist meine Stärke, er ist der, der mich hält. Sonst gäbe es keine wirkliche Hoffnung. Und dann merken wir auch, wieder in dieser dichterischen Sprache, er macht meine Füße schnell wie Gazellen. Das kann man sich schwer vorstellen, dass das buchstäblich gemeint ist, denn sei mal so schnell wie eine Gazelle, das schaffst du nie. Aber das ist ein Bild, wie Gott Dynamik in ein Leben, das ihm vertraut, das entschlossen hat, das beschlossen hat, in ihm, in Gott, seine ganze Freude, seinen Jubel zu finden. Wie das eine Dynamik annehmen kann, wie Gazellen, die mit einer gewaltigen Geschwindigkeit durch die Savanne rennen können. Und er lässt mich sicher die Berge und Höhe beschreiten. Wir könnten lange darüber nachdenken, was für Bedeutung die Berge und Höhen haben, aber vielleicht auch das, neben anderem sind sie Orte, die nicht so leicht zu erklimmen sind, nicht so leicht zu besteigen sind, wo wir sehr gut aufpassen müssen. Und was sagt Habakuk uns hier? Er lässt mich sicher auf diesen Bergen gehen. Er hält meinen Fuß. Er setzt meine Füße wie so, dass ich eben nicht stolpere und irgendwo abstürze, sondern ich bin in diesen Höhen sicher unterwegs. Und dadurch habe ich eine ganz neue, vielleicht Perspektive, was ich sehe, dass ich weiter sehe, über das, was vielleicht sich da unten nun anbahnt oder anbraut, hinübersehe auf das, was ich in meinem Herrn und Gott habe. Das klingt in Psalm 18 von David so ähnlich. Ja, wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Dieser Gott ist meine Kraft. Er bahnt mir den Weg durchs Leben. Psalm 18, Vers 32 und 33. Ja, wer ist Gott, wenn nicht der Herr, der Gott meines Heils, der sich geoffenbart hat, der sein Wort gegeben hat, der zu uns gesprochen hat, der uns gezogen hat, der zur rechten Zeit seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern so schlicht und einfach durch Glauben zu ihm kommen darf. Vergebung, Heilung, Gesundung, Segen und diese lebendige Hoffnung empfangen darf. Wer ist ein Fels, auf den ich stehen kann, trotz all dem, was ich vielleicht eben in meinem kleinen Leben oder in meinem größeren Umfeld anbahnt oder anbraut? Vielleicht stehen du und ich in mancher Spannung auch in unserem ganz privaten, persönlichen Leben, wo wir uns so fühlen wie ein fruchtloser, mit schlaffen Zweigen stehender Feigenbaum, um dieses Bild zu verwenden. Aber dieser Gott, sagt David und sagt auch Habakuk, ist meine Kraft und er bahnt mir den Weg durchs Leben. Und wenn auch manche sehr düster ausschauen mag, ich darf das vor dem Herrn eingestehen, was an meiner Seite liegt, aber darf mich dann ausstrecken nach ihm und ihm preisen, mich an ihm freuen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So, wenn wir das resümieren, könnten wir sagen, warum nun solche Freude, solcher Jubel, solche Begeisterung? Weil, und das sagt dieser 19. Vers, weil Gott mit mir ist, auf den Höhen, vielleicht auch im Tal, aber er ist mit mir, er ist meine Stärke, wenn vielleicht in mir keine Kraft mehr ist. Und Gott ist gut, wenn auch vielleicht manche Umstände dagegen zu sprechen scheinen. Er ist weise, er hat die Dinge in seiner Hand, nichts gerät außer Kontrolle. Und er weiß, was er tut und wann er es tut. Und was er tut, ist letztlich aus der Ewigkeitsperspektive Gottes gut. Und deshalb am Ende von diesem Jahr 2023 oder am Beginn vom Jahr 2024 möchte ich uns alle ermutigen und herausfordern, diese Entscheidung des Habakuk zu unserer eigenen zu machen, wie wir das in Vers 18 lesen. Dennoch möchte ich Frank, und hier bitte kann jeder seinen Namen einsetzen, will ich jubeln über meinen Gott. Ich will mich freuen über den Gott meines Heils. Wenn ich am Morgen aufstehe, wenn ich zur Arbeit gehe oder zur Schule oder wo auch immer, wenn der Tag vor mir liegt, vielleicht in manchen Momenten, wo es spannend für mich wird, wo ich mich doch wieder erinnern möchte, nein, ich will auch in dieser vielleicht nicht so einfachen, vielleicht sogar tristen Situation mich freuen an dem Herrn, denn er ist unverbrüchlich. Er wird letztlich die Bahn meines Lebens ziehen. Er wird bei mir sein. Er wird der sein, der meine Füße richtig setzt, sodass sie stehen und gehen können und nicht stolpern. Das wollen wir lernen. Auf die Frage, wie man das nun macht, das ist oft die Frage und wir hätten dann gerne eine Antwort, die sagt 1, 2, 3 und dann bist du dabei. Nein, nicht ganz so, aber eine todsichere Regel, wie das funktionieren kann. Und das gibt es nicht. Und ich glaube auch, dass Habakuk, dass wenn wir dieses Buch nochmal als Ganzes, wenn er das mal als Ganzes durchlässt, wie einen Weg gegangen ist, wo er das wie gelernt hat. Und nun dabei ist, das jeden Morgen zu lernen, in dieser Erwartung, wie er sagt in Vers 16, was da kommen möge. Aber er jeden Tag lernt, zu dieser Entschlossenheit, zu diesem Entschluss zu stehen. Ja, ich will mich am Herrn freuen, denn ich habe jeden Grund dafür. Er ist der Gott meines Heils, er ist der mich hält, er ist der mich springen lässt wie eine Gazelle, der meinen Fuß stabilisiert auf einem gefährlichen Pfad in der Höhe, der dafür sorgt, dass ich nicht abstürzen und verderben werde, der bei mir ist. Deshalb schließe ich mit Klagelieder 3, Vers 21 bis 26, wo es heißt, doch das will ich mir zu Herzen nehmen. Darauf darf ich hoffen. Die Güte des Herrn ist nie zu Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. Ich sage, alles, was ich habe, ist der Herr. Darum hoffe ich nur auf ihn. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn hoffen und zu dem, der seine Nähe sucht. Gut ist es, schweigend so auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Wir wollen stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen und du weißt, wie vielleicht unser Leben, unser Umfeld, in dem Bereich, in dem wir stehen, eher dem gleicht, was der Prophet Habakuk in seinem 17. Vers hier geschildert hat, wo wir so viel Schwachheit, so viel Abirren, so viel Schwäche, Unvollkommenes, Düsteres sehen. Aber wir danken dir, dass es weitergeht in diesem Buch und dass wir uns herausfordern lassen wollen durch das Zeugnis des Habakuk, der trotz angesichts dessen, was auf ihn, auf das Volk damals zugekommen ist, doch das in seinem Herzen beschlossen hat. Das sich zu Herzen nehmen wollte, darauf zu hoffen, dass du auch der Gott unseres Heils bist, dass deine Güte nicht zu Ende ist, dass dein Erbarmen nicht aufhört, dass vielleicht manches passieren muss, auch in unserem Leben, im Sinne von Korrektiv, von Zucht, von, ja, wie es heißt, dass das Gericht eigentlich sogar im Hause Gottes seinen Anfang nehmen muss. Aber deine Treue ist groß und größer. Und deshalb wollen wir, wie dieser Psalmist, sagen, alles, was ich habe, bist du, Herr. Und darum wollen wir auf dich hoffen, auf deine Güte. Wir wollen deine Nähe suchen und wir wollen vielleicht oft auch schweigen, wenn uns die Worte fehlen, auf die Hilfe, auf deine Hilfe in unserem Leben hoffen und um deinen Segen bitten. Amen.